Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. Der Mann, den Sie heute kennenlernen werden, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hat ein abenteuerliches Produzentenleben hinter sich, so sagt er selbst. Es ist der Filmproduzent Eberhard Junkersdorf, auch in Wiesbaden gut bekannt als Kuratoriumsvorsitzender der Murnau-Stiftung, als er sich um die Bewahrung des deutschen Filmerbes verdient gemacht hat. Von der Pike auf hat Junkersdorf seinen Beruf erlernt. Er hat gespielt und Stunts absolviert, war Aufnahmeleiter, hat als Produzent und Regisseur gearbeitet, er hat Filme gefördert, Animationsfilme gemacht, Drehbücher verfasst und sich für den Erhalt von Werken der Filmkunst eingesetzt. Eine große Bandbreite also. Nur das, was er gern geworden wäre, ist er nicht geworden. Nämlich Kameramann.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Meine erste Intention war vielleicht auch geprägt ein wenig dadurch, dass bei uns in meiner Familie Freunde waren und da war ein Regisseur dabei und ein Kameramann. Und dieser Kameramann hatte mich mal eingeladen in ein Studio in Berlin und da wurde gerade eine Verfilmung mit Heinz Rühmann. Und da war ich fasziniert, als ich das sagen wollte, ich war 15 und habe gedacht, das ist ja toll, also Kameramann, das will ich unbedingt will ich das werden. Weil ich habe auch gerne fotografiert, ich hatte so ganz einfache Fotoapparate und habe die Schule oft geschwänzt und bin in der Stadt umeinander und habe fotografiert. Und einmal bin ich dann, ich habe mich dann ja selber auch krank gemeldet und einmal bin ich auf der Post in einer Poststation in Berlin, in der Uhlandstraße war das, weiß ich noch genauer gewesen. Und da läuft mir unser Klassenlehrer entgegen. Und dann war ich erstmal aufgeflogen. Ja, dann entwickelte sich die Geschichte und ich habe mich dann beworben bei einer Kopieranstalt. Das hatte mir noch gefehlt und habe alles versucht, aber ich bin nicht angenommen worden. Und dann hat sich der Weg also für mich auch verschlossen, weil dann bin ich doch eher in die Produktion gegangen und habe da eigentlich mehr Chancen gesehen als in der Kameraarbeit. Ich habe aber später diesen Wunsch, Kamera und Bilder mitzugestalten, dem bin ich dann später nachgekommen, weil ich habe für einige unserer Filme, wenn die Kameraleute keine Zeit mehr hatten, weil sie bei einem anderen Job schon waren, habe ich dann die Farblichtbestimmung gemacht. Und das ist bis heute, ist mir das hängen geblieben, weil die neueste Entwicklung für Filme ist eine Langzeitarchivierung und auch eine Digitalisierung. Und da ist man im Moment dabei, die Filme in ein neues technisches Format zu bringen, das heißt 4K. Und das mache ich bei unseren Filmen und habe da eigentlich große Erfolge, weil die Regisseure, es ist ja immer ein bisschen schwierig, wenn man auf der einen Seite ist der Produzent und auf der anderen Seite ist der Regisseur. Ich habe für beide immer Verständnis gehabt, aber letztendlich sind die Interessen der Wiener Brage nicht die Interessen der Bank. Also man muss schon aufpassen, dass man beides ineinander zusammenbringt. Hier, wenn ich diese 4K-Fassung mache, dann mache ich das ohne die Regisseure. Und das bringt mir Freude und ersetzt mir auch den nicht in Erfüllung gegangenen frühen Wunsch, Kameramann zu werden.
Weit mehr als 50 Filme hat Eberhard Junkersdorf in seinem Berufsleben hergestellt. Viele davon in Zusammenarbeit mit dem Regisseur Volker Schlöndorf, auch er in Wiesbaden gut bekannt. Einer der Filme hat sogar höchste internationale Ehren erfahren. Dazu gleich mehr. Sie hörten Klänge aus dem sicher bekanntesten Film, den Eberhard Junkersdorf mitproduziert hat, »Die Blechtrommel«, nach dem Roman von Günter Grass. Die Regie führte Volker Schlöndorf. Den Oscar hat es dafür gegeben, die Goldene Palme und andere Preise mehr.
Die Blechtrommel
war einer der frühen Filme und schon so preisgekrönt. Ist das dann eine Belastung? Oder hakt man das ab und sagt, sehr schön, wunderbar, und jetzt habe ich diesen wunderbaren goldenen Oscar, der bei mir zu Hause im Regal steht, und macht dann weiter Business as usual?
Ja, ich glaube schon. Nichts ist älter als die Message von gestern.
Aber Sie haben bestimmt schöne Erinnerungen an die Preisverleihung.
An die Preisverleihung gibt es Erinnerungen, ja, aber ich habe auch nie den Eindruck gehabt, dass es notwendig ist, sich damit noch lange zu beschäftigen, weil der nächste Film ist dann viel wichtiger, als an den anderen zu denken. Natürlich erinnert man sich gerne auch an den Film, und auch dadurch ist die Erinnerung noch verstärkt, indem man sich erinnert, wie ist denn der Film entstanden. Ja, und das ist wirklich eine wahnsinnig interessante Geschichte. Das geht damit los, dass wir keinen Hauptdarsteller gefunden haben und so weiter und so weiter. Viele Dinge.
Welche besonderen Schwierigkeiten gab es da, in die Sie involviert waren? Also vor Beginn, den Hauptdarsteller zu finden.
Ja, das war natürlich eine der Hauptaufgaben.
Wie lange hat das gedauert, bis Sie David Bennett
gefunden haben? Wir haben in ganz Europa gesucht. Und eines Tages kam der Regieassistent zu mir, Alexander Ebermeier von Richthofen, und sagte, ich war heute bei einem Kinderarzt. Und der hat mir gesagt, ja, was Sie suchen, ich kann Ihnen da nur so weit helfen, dass ich Ihnen vielleicht einen Namen nenne, aber ich kann Ihnen nicht, weiter nichts sagen, ich muss da verschwiegen bleiben. Und dann sage ich, ja, und welchen Namen? Er hat den Bennen genannt. Und dann bin ich ans Telefon gegangen und habe den Heinz Bennen, den ich kannte, angerufen und habe gefragt, oh, Heinz, hast du einen Sohn? Da sagt er, ja, warum? Ich sage, ja, ich kenne Anne, deine Tochter, aber den Sohn habe ich nie gesehen. Kannst du mal vorbeikommen? Und dann kam er mit dem Sohn und da war der Hauptdarsteller gefunden. Wir hatten vorher die aberwitzigsten Ideen. Also es war keine ernsthafte Idee, der Volker irgendwann mal sagt, ja, wenn wir gar keinen Film finden, dann nehmen wir Polanski und binden ihm die Beine hoch. Ja. Also es war schon ganz komisch. Und da war der da, der war geschnitzt für uns. Es war nicht zu fassen. Ja.
Wie lange haben Sie denn gesucht, bis Sie ihn gefunden hatten? Ach,
das war ewig, ich glaube ein Jahr, in Europa, überall gesucht, unter Kleinwüchsigen und so weiter. Wir wollten ja keinen Zwerge finden, ja? Sondern Kleinwüchsige. Und bis dann, das war dieser Zufall, der natürlich auch den ganzen Film auf eine ganz andere Ebene, auf eine sichere Ebene gestellt hat, nachdem sich herausstellt, wie der sich auch vor der Kamera benommen hat. Ja? Der war ja perfekt. Der David konnte die Dialoge aller Schauspieler. Und wenn ein Schauspieler im Moment gezögert hat und nach dem Buch gucken wollte, dann hat er ihm den Text zugerufen. Ja. Also das war die eine Komponente, die wichtig war. Und die zweite Komponente war, wir wollten unbedingt in Polen drehen. Ja, weil es sich ja auch natürlich, Günter Grass mit Danzig und sind ja da, Dinge, die untrennbar sind. Und ich bin sozusagen zweimal oder dreimal aus Polen fast rausgeschmissen worden, weil das hatte politischen Hintergrund. Da waren diese Szene, wenn die Russen kommen und in den Keller und der Mazerat wird erschossen mit der Kalaschnikow. Ja. Das wollten die Russen, haben da keine Genehmigung gegeben dafür. Und dann kriege ich einen Anruf und dann mit polnischer Sprache, und dann, hier Inspektor, hier Direktor Braun, wollen Sie noch drehen bei uns? Ich sage, ja, das ist selbstverständlich. Und dann habe ich mich ins Flugzeug gesetzt, bin hingeflogen nach Warschau, und dann habe ich erfahren, warum da ein Wandel stattfand. Es war natürlich auch ein trauriger Anlass, weil der ehemalige Kulturminister war mit dem Flugzeug tödlich verunglückt. Und der war derjenige, der das gebremst hat. Und anschließend hat sich dann Studio Lutsch, also die Filmemacher, haben sich dann bereit erklärt. Und dann habe ich mit denen die Verträge gemacht und die ganzen Dinge, die da in Danzig sind, ob es nun der Aufmarsch ist, ob es die Fahrt von Hitler durch die Stadt ist, haben die alles wirklich hervorragend gemacht. Und das ist ein wirklicher Bestandteil, einer der wichtigsten Bestandteile des gesamten Films, sind die Dreharbeiten in Danzig und in Polen und an der Ostsee.
Die Blechtrommel hat dann doch nochmal eine Rolle gespielt in Ihrem Produzentenleben, und zwar 2020 im August. Da wurde die restaurierte Fassung vorgeführt. Zur allgemeinen Freude.
Zur allgemeinen Freude und auch, was mich sehr gefreut hat, zur großen Freude des Regisseurs, der sich das angeguckt hat und sagt, ja, ganz toll, toll, das ist wunderbar gemacht. Das hört man doch als Produzent gerne.
Und Schöndorff hat gesagt, die Augen von David Bennett hätte er noch nie so blau gesehen.
Ja, also ich weiß, dass er ein bisschen Schwierigkeiten mit Blau- und Grünfarben hat, aber ich habe nichts an den Augen gemacht. Ich habe natürlich insofern die Augen vielleicht auch einen Millimeter weiter rangefahren und die Schärfe besonders auf die Augen gelegt. Und was man auch machen kann, ich weiß nicht, ob ich es gemacht habe, ich habe ein kleines, was man Augenlicht nennt. Dann gibt es in der Pupille so etwas, dass ich in der Mitte so ein kleines Licht, und das macht das Auge plastischer. Und es kann sein, dass ich das gemacht habe.
Das war ein schöner Beweis für das Publikum und für alle, die sich dafür interessieren, dass es wichtig und schön ist, diese Filme zu restaurieren und insofern auch zu erhalten. Es gibt natürlich auch andere, die sagen, wieso, das sind historische Sachen, die sollen so bleiben, wie sie sind. Die müssen gar nicht restauriert werden.
Ja, also diese Meinung habe ich von einem Politiker mal gehört. Und da habe ich gesagt, er hat eigentlich nicht verdient, dieses Amt zu haben. Ich habe auch dann diesen Vergleich, der auch im Detail so aussah, dass er sagt, ja, wir zeigen ja auch alte Bauten so, wie sie sind. Ja.
Aber ein seltsamer Vergleich.
Ich würde es einfach nur sagen, no comment.
Sie haben sehr viele Filme mit Schöndorff produziert. Das gesamte Frühwerk von Schöndorff, also bis hin zu den 90er Jahren. An welche Filme erinnern Sie sich denn besonders gern?
Ja, es war, ich habe eines Tages einen Anruf gekriegt von einem Kollegen, und der hat gesagt, ja, da gibt es einen Regisseur, der sucht jemanden, der den Film produziert. Und dann habe ich einen anderen getroffen und sage, ja, da gibt es einen Regisseur, einen Jungen, der heißt Schöndorff. Und sagt, oh Gottes Willen, der ist so schwierig, das darfst du dir nicht antun. Ja. Dann habe ich mit Schöndorff geredet, und dann hat er gesagt, ja, ich will einen Film machen, der heißt Der plötzliche Reichtum der armen Leute von Kombach. Und dann habe ich gesagt, ja, dann komme ich mal, dann können wir ja mal miteinander reden. Bin nach München, ich lebte damals in Berlin und bin nach München gefahren. Und Volker erzählte mir, was er machen will und wann er anfangen will zu drehen. Und dann habe ich gesagt, ja, da fehlt aber eine ganze Menge noch an Vorbereitung und so. Das, ja, und dann weiß ich nicht. Und dann habe ich gesagt, naja, wenn Sie damit einverstanden sind, ich würde das machen. Aber dann müssen wir heute gleich anfangen. Ich habe ein kleines Köfferchen dabei. Aber lassen Sie uns gleich anfangen. Ja. Und so haben wir dann diesen Film angefangen. Der ist damals noch in einer Firma hergestellt worden, die hieß Halleluja Films. Und Halleluja Films war Volker Schöndorff und Peter Fleischmann. Und ein Büro war hier in München in der Konradstraße Nummer 5. Und sehr schönes, zu Ebene Erde, sehr großes Büro. Aber da gab es einen Schreibtisch und ich hatte diesen Schreibtisch. Er wurde mir immer aber etwas in Konkurrenz wurde ich gesetzt mit Peter Fleischmann. Der kam immer an, und wenn ich wieder am Schreibtisch wieder zurück und dann waren meine Sachen irgendwo anders. Und das habe ich irgendwie, fand ich nicht gut. Ja. Und dann war der Film fertig, alle waren prima, ist prima gelaufen. Also wir haben den Film, der sehr wenig Geld gekostet hat, innerhalb des Projektes gemacht, der Vorgaben gemacht. Und wir waren zwar in der ersten Woche waren wir gleich, 3 Tage haben wir zurückgehangen. Dann bin ich zum Schlöndorff gesagt, Herr Schlöndorff, haben Sie eigentlich ein Privatkonto, was wir belasten können irgendwann? Ich sage, wieso? Ich sage, wir hängen 3 Tage. Ich verspreche Ihnen, das holen wir wieder auf. Hat er auch eingehalten. Und dann war der Film fertig und dann sagte er, ja, ich habe auch ein neues Projekt, ich würde ich gerne wieder mit ihm machen können. Und da habe ich gesagt, nee, möchte ich eigentlich nicht. Ja, warum denn nicht? Ich sage, ja, wissen Sie, diese Geschichte, dass ich immer über meinen Schreibtisch mich ärgern muss, weil die Sachen weg sind, das will ich nicht mehr. Und dann hat er gesagt, naja, da können wir nicht zusammen eine Firma machen. Und so haben wir dann die Firma Bioskop gegründet und später dann noch den Reinhard Hauff dazu geholt.
Aber er war nicht so schwierig, wie andere ihn dargestellt haben.
Also nein. Sie sind gut. Nein, das war überhaupt nicht so schwierig wie andere. Ja. Weil es ist natürlich, ein Regisseur muss auch ein Vertrauen in seinen Produzenten haben und muss ihm Dinge überlassen und auch zuhören. Bei mancher Geschichte, wenn man sagt, nein, das können wir aus den Gründen nicht so machen, kann man es nicht anders machen.
Man sagt ja manchmal scherzhaft, Produzenten und Regisseure sind natürliche Feinde, weil der Regisseur immer was Bestimmtes will und der seinen Film im Kopf hat, der Produzent sagt, nein, zu teuer, geht nicht, dauert zu lang und so weiter. Wie ist denn Ihre Zusammenarbeit gewesen insgesamt, wenn Sie so das Gesamtwerk jetzt betrachten, Junkersdorff, Schlöndorff, gab es da mal Konflikte?
Ja, es gab natürlich
schwerwiegende Konflikte.
Nein, gab es nie. Hat es während der ganzen Zeit nicht gegeben. Volker hatte auch immer den Wunsch, Dinge, das sofort musste das sein. Ja, er wollte auch anfangen zu drehen mit der Blechtrommel, da fehlte noch Geld. Und wir haben gesagt, nein, ich kann nicht anfangen, wenn hier noch 1 Million fehlt. Das geht nicht. Aber das hat er dann nicht verstanden. Er wollte immer das sofort, gleich alles machen. Und dann ist er dann, weiß ich, zum Requisiteur gegangen und hat gesagt, ich brauche dafür das, das und das und das. Und die sind dann zu mir gekommen und gesagt, nein. Und dann habe ich mit Volker geredet, ich wusste, das kann er gar nicht schaffen da und außerdem nicht. Und dann habe ich mit ihm geredet und dann haben wir das ausdiskutiert und dann... Das war auch das Gute. Alle Filme, die wir zusammen gemacht haben, die habe ich kalkuliert und die sind alle innerhalb der Kalkulation auch gemacht worden. Volker ist in seinem Willen, Dinge durchzusetzen, sehr stark. Man kann ja da auch als Produzent sehr großes Pech haben, wenn man nicht von Anfang an sich da auch durchsetzt. Und wenn dann der Regisseur sich vergaloppiert und sich überhaupt nichts mehr sagen lässt. Filmgeschichte ist voll davon. Von United Artists, wo Filme gemacht worden sind, ist United Artists in die Knie gegangen. Ja.
Also Volker Schlöndorff war schon so ein bisschen so ein hessischer Dickschädel.
Ja, man muss auch im Leben Dickschädel sein. Ich bin vielleicht ein Berliner Dickschädel.
Musik aus einem anderen Film von Schlöndorff und Junkersdorff, Die Fälschung von 1981, nach dem Roman von Nicolas Born. Schauplatz ist der Libanon im Bürgerkrieg. Sie haben so viele Filme gemacht mit Schlöndorff, auch mit anderen, aber wir sind ja nun bei Schlöndorff. Die können wir hier leider gar nicht aus Zeitgründen alle behandeln. Nur mal ein Film, der Ihnen, glaube ich, auch besonders am Herzen liegt oder gelegen hat, nämlich Die Fälschung. Das waren schwierige Dreharbeiten.
Ja, Fälschung, das ist wirklich ein Kapitel. Jeder Film hat sozusagen seine Geschichte, jeder. Aber das ist eine Riesengeschichte. Die Geschichte fängt an, in dem Moment, wo man sich überlegt, nachdem wir diese Option auf den Stoff und den Stoff gekauft hatten, wo kann man das machen? Da habe ich gesagt, ja, ich habe gesucht in Tschechien, wo Gegenden, wo alles kaputt ist, und aber bei weitem nicht dran zu denken, keinen Sinn. Also habe ich gesagt, wir fahren, haben wir uns entschieden, wir fahren nach, in Libanon und gucken uns das an. Und sind dann da umeinander gegangen, hatten dann Verbindung, haben uns um eine Genehmigung bemüht, haben auch von dem Innenministerium libanesischen eine Genehmigung bekommen und sind mit dieser Genehmigung in die Souks wollten wir gehen, um uns das alles anzuschauen. Und wir kamen vor die Souks und da standen syrische Soldaten. Und dann habe ich das Schreiben dem mir gezeigt, dann hat er das Schreiben geguckt und hat mich angeguckt, das zerrissen und hat eine unflätige Bewegung gemacht auf sein Hinterteil, als wenn er, das würde nicht mal für Toilettenpapier reichen. Und hatte so einen kleinen Stock und hat versucht, mich da mitzuschlagen. Gut, dann sind wir wieder zurück und Volker saß, glaube ich, noch mit jemand im Auto und sagte, das sieht nicht gut aus, das sieht gar nicht gut aus. Und dann haben wir irgendwie noch weiter gesucht und wir hatten einen Ägypter, der perfekt Deutsch sprach, perfekt Englisch und Französisch, war in Frankreich aufgewachsen und hatte erst später Arabisch gelernt. Also war sehr europäisch aufgewachsen und der übersetzte für mich. Und dann habe ich auch gedacht, hatte ich noch jemanden, der da in der Produktion mitgeholfen hat, weil er helfen sollte. Und ich sagte, ja, was machen wir denn? Ich sagte, es muss doch hier irgendein syrischer General sein. Such doch mal irgendeinen. Wir müssen den, ich will mal versuchen, ob wir nicht den finden. Dann kam sie an, ja, wir haben einen, der sitzt in dem Haus. Ob das nun General oder Marschall, ich weiß es nicht mehr, aber es war ein hochrangiger Syrer. Sind also in das Haus gegangen, die hatten ein Hotel belegt, ein kleines Zimmer im dritten Stock, da saß der und begrüßte uns und da war ein kleiner Schreibtisch, stand ein Telefon und ein Feldtelefon und ein Kappert, also eine Ablage an der Seite und auf der Ablage war ein Stahlhelm, der hatte vorne einen Durchschuss. So, und ich habe dem also gesagt und der Übersetzer hat das übersetzt und was ich machen wollte und so weiter. Und dann macht er nur, no way, kommt nicht in Frage. Und ich wollte aufstehen und gehen, da klingelte das Feldtelefon. Ich ging ran, drehte da dran und während dieses Gesprächs habe ich ihn ständig in die Augen geguckt und er hat standgehalten und ich bin nicht weggegangen. Und das Gespräch war zu Ende und er sagt, okay, Sie können das machen. Ich weiß nicht warum. Dann habe ich noch gefragt, ob er mir das schriftlich geben könnte, ich bräuchte es für eine Versicherung und er sagt, na, gehe ich. Aber Sie können jetzt, wenn Sie wollen, in die Sucht gehen, ich sage Bescheid. Dann sind wir da runter in die Souks und konnten uns alles anschauen. Und danach haben wir natürlich gesagt, es gibt nur einen Ort, wo man diesen Film machen kann. Das ist im Libanon. Das war auf dem Rückflug. Und da hat Volker zu mir gesagt, meinst du das im Ernst? Ich sage, ja, es gibt keine andere Lösung. Sowas kriegen wir nicht. Ja? Und dann haben wir eben beschlossen, diesen Film dort zu machen. Und da war auch in der Besetzung, das war eine deutsch-französische Koproduktion, war auch Romy Schneider im Gespräch. Aber der ging es schon damals nicht so wirklich gut, 81, dass man hätte sich trauen können, sie in ein solches Gebiet auch noch zu bringen. Und dann hat es ja, die Hanna Schikula gespielt und dann der Bruno Ganz. Und diese Dreharbeiten sind eigentlich völlig easy gelaufen. Und ich bin zwar blauäugig, aber ich war da richtig blauäugig. Ich habe überhaupt keine Angst gehabt, keine Gefahr gesehen. Es lief ja auch alles prima. Prima.
Ich habe mal gelesen, Sie seien gekidnappt worden.
Ja, das war.
Stimmt das gar nicht?
Doch, das stimmt.
Wann war das denn? Und
das war
noch im Vorfeld?
Nee, das war ziemlich am Ende der Dreharbeiten.
Und Sie sagen, alles wäre gut gelaufen.
Bis dahin war alles gut gelaufen. Ja.
Bis zu Ihrer Entführung. Was ist denn da passiert?
Das war an einem Sonntag und das war ein Drehort, ein Haus, in dem wir drehen wollten. Und ich hatte mit der Besitzerin gesprochen und einen Vertrag aufgesetzt und bin dann mit meinem Fahrer, der hat mich da hingefahren und dann bin ich, die hat ihm gesagt, es hat ja so eine steile Treppe, wunderschönes, große Villa. Und wenn Sie da klingeln und ich bin nicht da, dann gehen Sie hinten ums Haus, da wohnt mein Sohn, klingeln Sie, dann sagt er, wo ich bin und dann können wir das machen. Außerdem weiß der auch Bescheid, der ist Jurist. So, ich bin gekommen und von der Straße lag das abwärts, abseits und als ich dann in so ein kleiner Weg da reinging, da standen zwei kleine Kinder in Uniform. Da habe ich aber gar nicht drauf geachtet, ging hoch, klingelte, war keiner, ging rum, klingelte, war wieder keiner. Ging zurück und da, wo die kleinen Jungs standen, aus den Jungs waren Erwachsene mit Kalaschnikow geworden. Die standen eben und haben mich aufhalten wollen. Und dann habe ich ihm einen so ein nicht ins Gesicht, die haben ihn einfach so weggestoßen, ja. Und dann hörte ich nur so, da haben die Kalaschnikow geladen, ja. Und ich hatte eine Unterschriftenmappe in der einen Hand und dann habe ich aber die Hände schnell hochgenommen. Und dann haben die mich über die Straße geführt. Mein Fahrer stand da, ich habe mich auch nicht mehr umdrehen können. Und über die Straße und dann habe ich versucht, so Blickkontakt zu Leuten aufzunehmen. Die haben alle Angst gehabt. Ja. Und dann sind wir über die Hauptstraße noch mal weiter runter. Es ging ziemlich steil weit runter. Und dann kam man in ein Haus und dann stand so fast wie ein Empfang. Und da war ein rotes Ledersofa und haben sie mich dann so auf das Ledersofa. Da habe ich, glaube ich, eine Stunde da gesessen und dachte, ja, was ist jetzt los? Ja. Es gab ja kein Telefon, ich hatte auch kein Handy, wo ich hätte anrufen können.
Ja, das war ja 1981.
81, ja. Und nach einer guten Stunde, plötzlich haben die mich hoch und haben sie mich in einen alten BMW und der war bestückt vorne im Fahrer, das musste ja sein, und daneben Beifahrer, hinten ich in der Mitte und rechts und links neben mir jeweils einer mit einer Pistole. Und die mir an den Dings los. Und dann sind die Wahnsinnigen durch die Stadt da gefahren. Und da habe ich gedacht, naja, das sieht ja gar nicht gut aus. Entweder erschießen sie dich oder du stirbst beim Autounfall. Ja. Dann geht das plötzlich, das ganze Leben läuft so vor einem ab. Und das ist ziemlich unangenehm. Und dann kamen wir in eine Gegend, da waren ganz offensichtlich, wie das Märkische Viertel in Berlin oder da, also keine gute Gegend. Und dann ging es in den zweiten Stock, haben die mich dann da hochgebracht und dann war so ein kleiner, ganz kleiner Raum und dann waren sie die Tür offen und dann saß ich da. Nach einer Stunde kam jemand rein und hat mich gefragt, ob ich einen Kaffee will. Ich sagte, nein, ich brauche keinen Kaffee, ich will wissen, was ist denn hier, was soll das? Ja, 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 no problem. Die sprach dann ein bisschen Englisch. Ich sage, ja, no fear. Ich sage, I don't have any fear, you know. I just want to know. Und dann ging das immer weiter um Stunden. Und dann kam jemand und hat mich verhört. Ja, und dann habe ich ihnen gesagt, was ich hier mache und links. Und die Nacht kam rein und es war morgens um 5 und es war duster. Und dann kam und sagt, jetzt werden Sie nochmal auf Deutsch verhört. Da kam einer rein und dann hat er mich was gefragt und ich habe die Antwort gegeben. Dann dauert es. Dann kam so ein Vierschrötige, der schon mal da war. Ich dachte, der wird dich verprügeln. Ja? Und schon überlegt, ob ich mich wehre oder wie ich das ertrage. Und der sagte dann, Sie haben großes Glück gehabt. Wenn Sie die andere Gruppe gefangen genommen hätten, dann wären Sie erschossen worden.
Und warum?
Höchstwahrscheinlich war es die Al-Fatah. die mich da festgenommen haben, weil in der Gegend war wohl ein hochrangiger Politiker von arabischer Seite, der einem Attentat zum Opfer gefallen war, was die Israelis da gemacht haben.
Die Fatah, die ja, hat die Fatah, sie entführt vermutlich. Die,
ja.
Und wer war der andere Verein?
Ja, weiß ich nicht. Mhm. Wer der andere Verein war. Das war wohl...
Also die palästinensische Fatah, das muss man jetzt nochmal dazu
ja,
sagen.
Ja, höchstwahrscheinlich. Und naja, und dann wurde ich entlassen und ging dann, es war morgens um 6 oder so, war düster draußen und in der Diaspora, keine Ahnung, ich habe kein Geld, nichts hatte ich, was mache ich jetzt? Versuche ich mal ein Taxi irgendwo zu finden. Einmal blinkt ein Auto. Und ich denke, ach, jetzt ist schon wieder so einer da. Ja. Und es war kaum zu glauben, aber es war mein Fahrer. Der war hinterher.
Oh, Sie haben mal gesagt, als Produzent muss man Nerven wie Drahtseile haben.
Ja.
Den hätten Sie da erfinden können,
diesen Satz. Ja, den hätte ich damals erfinden können. Also das war natürlich, und das hatte ja dann auch noch Folgen, wir hatten den Spiegel da. Aber es war niemand aufgefallen, dass ich gefehlt hatte, weil es ein Sonntag war. Da haben die gedacht, der ist ja irgendwo, der war schon irgendwo. Und ist es nicht aufgefallen. Und der Spiegel-Reporter, als ich dann zurück war, der hat das mitgekriegt, ja. Und ich habe gebeten, dass er nichts schreibt, er hat aber trotzdem einen Satz dann später geschrieben. Ja, ja, das war diese Geschichte und dann gab es natürlich andere Geschichten.
Ich möchte gerne von Ihnen nochmal die Sterngeschichte hören.
Die Sterngeschichte, ja. Als wir beschlossen haben, diesen Film zu machen, gab es eine Vereinbarung mit dem Stern, dass die exklusiv über die Dreharbeiten berichten können. Und aber unter der Voraussetzung, dass sie einen Termin, also wir müssen dort abgedreht haben, dass sie dann erst mit dem Artikel rauskommen können. Wir waren noch mitten im Drehen und der Volker war oft, hatte er das Palästinensertuch um und dann wurde er so fotografiert und es war auch sehr schwierig in dem Land. Da waren die Christen, mit denen musste man gut stehen, weil wir bei den Drehen dann waren unglaubliche Splittergruppen, ja, mit denen musste man auch irgendwie auskommen. Ja, also dann klingelt das Telefon und das Büro in München sagt, ja, der Stern hat angerufen, ja, was wollt ihr denn? Ja, die wollen das rausbringen. Ich sage, wann? Dann habe ich gesagt, das dürfen die gar nicht, wir haben doch vereinbart. Dann habe ich den Telex geschickt und das hat darauf aufmerksam gemacht, was die Situation ist, dass das auf keinen Fall passieren darf. Und dann haben sie gesagt, ja, es tut uns leid, aber wir können es nicht mehr ändern. Dann haben das rausgemacht. Dann war die Idee, was machen wir jetzt? Ich wusste ja, dass das Goethe-Institut auch und die Botschaft, die kriegten natürlich immer den Stern, jede Woche. Ja? Und dann kam die Idee, den Stern, wo wurde er ausgeliefert? Ja, in Jordanien, in Amman. Und war so jemand nach Amman geschickt, der hat gesagt, du kaufst die ganzen Sterne auf. Dann hat er alle Sternexemplare aufgekauft, die hat er in den großen LKW drin. Und das Lustige an der Geschichte war, irgendwann treffe ich jemanden vom Goethe-Institut und die sagen, ist ja komisch, diese Woche haben wir gar keinen Stern bekommen, jetzt verstehe ich gar nicht, was da los ist. Da sage ich, ja, das verstehe ich auch nicht. Und die Sterne waren bei mir im Zimmer, waren die gehortet.
Wie viel waren das denn?
Weiß ich nicht, waren vielleicht 100 Stück oder so.
Die sind alle aufgekauft worden.
Alle aufgekauft worden, ja. Die standen dann bei mir im Büro. In meinem Zimmer standen die. Und in dem Zimmer war auch gleichzeitig noch ein bisschen Waffenlager. Weil ich habe gewisse Waffen gekauft, damit wir auch Waffen hatten, ja, die wir einsetzen konnten. Und das, was am schwierigsten war diese Platzpatronen zu kriegen. Ja, die machen Krach, aber die verursachen nichts. Die waren kaum zu kriegen. Da bin ich bis nach Damaskus gefahren. Und angeblich der Schwiegersohn von dem Verteidigungsminister, der hat einem mitgeteilt, dass wir tatsächlich, dass er uns die geben kann. Da sind wir hingefahren, nachts um 12 sollten wir uns treffen vor einem Hotel, kamen an und haben gewartet und dann kam tatsächlich ein Auto, sagen, und dann habe ich ausgestiegen, Auto, Vollgas war es weg, wir haben nichts bekommen. Scharfe Munition konnte man kriegen, ja, aber dann haben wir mit scharfer Munition aufs Meer haben die geschossen. Also es schon war eine wilde Zeit. Ich habe mich später wirklich ernsthaft gefragt, ob ich noch ganz normal war, dass ich dieses Risiko, was aber für niemanden ein Risiko war, außer für mich selber, weil ich auch dafür mitverantwortlich war, dass wir das gemacht haben. Aber ich bereue es im Ende nicht, weil es ist ein toller Film draus geworden. Wir haben den in die Welt verkauft und der Film hat immer heute noch eine große Aussage. Und das, was mir natürlich ewig bleibt, sind die Eindrücke, wenn ich dich mal als solche bezeichnen kann, die ich während dieser gesamten Dreharbeiten mitgenommen habe, die bleiben mir.
Es geht Ihnen heute noch nahe?
Ja, aber ich habe ja auch gesagt, komischerweise war ich nicht richtig ängstlich. Ich habe es auch gar nicht ganz verstanden. Ich habe mir dann gesagt, naja, entweder der schießen dich oder du.
Das verstehen Sie heute besser.
Das verstehe ich heute besser, dass weder das eine noch das andere kam, darüber war ich sehr froh.
Und wir wenden uns jetzt einem anderen Betätigungsfeld von Junkersdorf zu, als er in Wiesbaden Kuratoriumsvorsitzender bei der Murnau-Stiftung war.
Sie sind sehr lange Vorsitzender des Kuratoriums gewesen. Sie haben sich sehr um die Erhaltung des Filmerbes bemüht. Erzählen Sie uns bitte von Ihren Erfahrungen. Also, wie kam es überhaupt dazu, dass Sie diese Position, die ja ehrenamtlich auch war und immer noch ist, nehme ich an, dass Sie die angenommen haben?
Dieses Kuratorium besteht aus Mitgliedern verschiedener Gewerke. Das sind also Vertreter von Kinos, von der Videowirtschaft, von den Produzenten und so weiter. Und ich wurde von den Produzenten dahin delegiert. Ja, und dann war ich in der Murnau-Stiftung und habe mich natürlich intensiv auch mit der Murnau-Stiftung in der Form beschäftigt, dass ich wissen wollte, wie kam es zu der Murnau-Stiftung, und bin dabei auf Dinge gestoßen, die schon etwas seltsam waren. Ich weiß nicht mehr genau das Jahr wann, das muss in den 60er Jahren gewesen sein. Da gab es dieses große Filmerbe, das war die Tobis-Film, die Terra-Film, die UFA und einige andere, die hatten alle ihre Filme irgendwo. Und diese Filme, die meisten davon waren von der UFA zentralisiert und übernommen worden. Und da gab es ein Angebot von einer großen amerikanischen Firma, die wollten diese Rechte für alle Filme kaufen. Und da hat die Bundesregierung gesagt, nein, das können wir nicht machen, wir können das deutsche Filmerbe nicht einfach nach Amerika weggeben. Und daraufhin kam die Idee, die Murnau-Stiftung zu gründen. In der Murnau-Stiftung gibt es unzählige Filme, die darauf warten, restauriert zu werden. In der Zwischenzeit gibt es eine Art von Budget, was zum Teil vom Bund aufgebracht wird, zum Teil von den Ländern und auch zum Teil von der Deutschen Filmförderung, von der FFA. Das ist ein Teil, um auch einen kleinen Teil der Filme, die auf Restaurierung warten, restaurieren zu können. Im Verhältnis dazu wird zum Beispiel, hat Frankreich innerhalb von 3 Jahren 400 Millionen Euro für die Restaurierung der eigenen Filme ausgegeben. Ich glaube, der deutsche Film ist wichtig. Er zeigt unsere Zeitgeschichte, wenn man die unterschiedlichen Filme sich anschaut. Und ich halte es auch für unglaublich wichtig, dass man diese Filme erhält, um sie auch zukünftigen Generationen zugänglich zu machen. Und dazu muss man eigentlich, und bin ich immer noch der Meinung, noch mehr tun, und insbesondere von der deutschen Regierung.
Worin haben Sie denn Ihre wichtigste Aufgabe gesehen als Vorsitzender des Kuratoriums?
Ja, die Aufgabe habe ich hauptsächlich darin gesehen, diese Situation zu verbessern. Und da habe ich unsäglich viele Gespräche geführt, auch mit hochrangigen Kulturpolitikern. Da ist viel versprochen worden und leider ganz wenig passiert. Ich habe auch natürlich meine Aufgabe darin gesehen, als es aktuell war und wir eigentlich einen Weg auch innerhalb der Mona-Stiftung weiterverfolgt haben, der in der Vergangenheit auch von anderen Leuten schon versucht worden ist, nämlich den Film Metropolis, der einer der ist ja auch Weltkulturerbe, der ist 1927 in die Kinos gekommen in Deutschland und war kein Erfolg. Es war ein riesengroßer Film, der mich begeistert hat, ja, aber er war kein Erfolg. Was ist passiert? Die UFA ist fast daran pleite gegangen an diesem Film. Der sollte mal 1,5 Millionen kosten und war dann letztendlich bei knapp 5,2 Millionen Goldmark. Die UFA ist nur nicht pleite gegangen, weil sie hatte ein Original verkauft an die Paramount nach Amerika. Und die Paramount haben sich den Film angeschaut und haben gesagt, ja wunderbar, aber der ist viel zu lang und vor allen Dingen gibt es da eine Figur, die heißt Hell, und eine Frau als Hölle zu bezeichnen, das geht gar nicht. Und diese Situation mit diesem Namen dieser Frau zu verändern, hat man ganze Sequenzen rausgeschnitten. Und diese Änderungen haben die Deutschen, also die UFA höchstwahrscheinlich verantwortlich dafür damals, nachgeschnitten. So, das kam der Krieg, Ende des Krieges, und die Originale waren weg. In Deutschland hat man keine mehr gefunden. Ich weiß nicht, wer die mitgenommen hat, wo sie geendet sind. Aber es gab immer wieder Versuche, auch zu sehen, wo kann man Material herkriegen, hat aber nie ganz gereicht. Man hat dann wieder so pizzi verbessern können, bis eines Tages es einen Anruf gab und mich rief der Vorstand an und sagt, da haben wir einen Anruf bekommen aus Argentinien, die haben eine komplette Kopie von dem Film. Da habe ich gesagt, das müssen wir uns erstmal ansehen. Lasst euch doch mal eine VHS schicken zumindest. Es kam die VHS, wir haben reingeguckt und dabei hat sich folgende Geschichte ergeben. Ein argentinischer Kinobetreiber hatte sich eine Kopie geholt in Deutschland, ist mit nach Argentinien gefahren und hat die immer wieder gezeigt. Das war aber Nitro. War also natürlich sehr, sehr gefährdet, weil Nitro fängt
leicht zu brennen, ja.
Leicht zu brennen an. So, dann hat er aufgehört mit seinem Geschäft und hat das weitergegeben an einen Liebhaber. Dieser Liebhaber hat aber dann auch gemerkt, Nitro ist gefährlich und hat es an ein Museum gegeben, in ein Archiv. Die haben diese Kopie genommen, haben da ein Reduktionsnegativ aus 16 mm draus gemacht und mit all den Beschädigungen und Verschmutzungen, die in dem 35 Nitro-Material drin waren, das wurde so übernommen. Das war vorhanden. Dann haben sie uns das geschickt und haben gesagt, ja gut, dann haben wir gesagt, wir brauchen aber jetzt das Original. Das wollten sie natürlich nicht rausgeben, ja, das Negativ, das beschädigte 16 mm Negativ. Und dann bin ich zum Kulturstaatsminister Bernd Neumann gegangen und habe ihm gesagt, wir können, haben eine Chance, höchstwahrscheinlich noch 15 oder 20 Minuten für den Film wiederzufinden. Und ich brauche aber eine Garantie. Und dann hat er mir eine Garantie gegeben, dass der Bund dafür haftet, dass wir das Original wieder zurückgeben. Das wurde dann tatsächlich auch alles gemacht. Und fertig geworden ist der Film, der war ziemlich teuer, diese Restaurierung zu machen. Den Kulturstaatsminister Neumann habe ich gebeten, mir doch da zu helfen. Der hat dann sehr spontan einen sehr hohen Betrag gegeben, der notwendig war, um die Restaurierung zu machen. Der fertige Film, den haben wir dann in Berlin im Friedrichstadtpalast und gleichzeitig am 10. Januar war das eisig kalt, 15 Grad minus, war eine Leinwand vor dem Brandenburger Tor aufgespannt und da wurde der Film auch im Freien gezeigt und mit einem sehr großen Erfolg.
Metropolis von Fritz Lang ist der bekannteste deutsche Stummfilm und UNESCO-Weltdokumentenerbe. Die UNESCO würdigt ihn mit folgenden Worten: Die meisterhafte filmische Umsetzung eines Zukunftsbildes der modernen Stadt sowie seine ereignisreiche Geschichte der Wiederentdeckung und Restaurierung machen ihn zu einem einzigartigen Dokument des Menschheitserbes. Tja, also wir in Wiesbaden können uns freuen, dass dieses herausragende Kulturerbe in unserer Stadt in der Murnau-Stiftung lagert. Hier ein kleiner Ausschnitt aus der Filmmusik.
International ist der Film auch sehr erfolgreich gewesen, also Erfolg auf der ganzen Linie. Also ist es möglich, für Einzelprojekte dann eine Förderung zu bekommen oder eine Unterstützung, aber nicht für das Gesamtprojekt der Bewahrung des Filmerbes. Haben Sie eigentlich einen Grund mal gefunden dafür, dass da diese Ignoranz so groß ist? Weil ich meine, der deutsche Film Anfang des 20. Jahrhunderts hatte ja internationale Geltung. Das sind doch Pfunde, mit denen Deutschland wuchern könnte. Und solches Erbe lässt man doch nicht einfach verkommen. Haben Sie Gründe dafür gefunden, für diese Ignoranz? Auch im Hinblick darauf, dass es in Frankreich ganz anders ist.
Naja, habe ich nicht gefunden. Es ist nicht eine totale Ignoranz, weil in der Zwischenzeit gibt es ja Budgets, die partiell vom Bund, partiell, wie ich schon gesagt habe, aufgebracht werden. Aber das ist aus meiner Sicht, ist es erstens zu wenig und zweitens bin ich der Meinung, dass der Bund, der sich ja auch da um Kunst, andere Kunst, um die Restaurierung und die Digitalisierung der Bücher und der Malerei kümmert, ich finde, das ist eine Aufgabe, die ein Land wie Deutschland, was ja kein armes Land ist, wirklich mit Leichtigkeit in die Hand nehmen und wuppen könnte.
Aber Sie sind nicht weitergekommen mit Ihren Forderungen und das ist auch ein Grund gewesen dafür, dass Sie dann den Vorsitz irgendwann niedergelegt haben. Also 2016 war das.
Nein, das war nicht der Grund. Es war nicht der Hauptgrund, aber es war einer der Gründe, weil ich auch gesehen habe, dass im Kuratorium war der Bund ja auch vertreten und auch ein Land war vertreten. Von Hessen und der Bund und das Land, die haben sich sehr oft dann zusammengetan. Und irgendwann, wenn man sieht, dass man mit den Bemühungen, die man macht, dass die keinen Erfolg haben, dann ist letztendlich, habe ich diese ganze Geschichte abgeschlossen, indem ich das alles mal zusammengeschrieben habe und das tatsächlich in Artikel, der in der Welt am Sonntag erschienen ist, eine ganze Seite und der auch in den Zeitschriften wie Blickpunkt Film, also in den Fachzeitschriften erschienen ist. Und damit, das war für mich sozusagen der Abschluss meiner Zeit in der Murnau-Stiftung, die ich sehr gerne gemacht habe. Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Wir haben ja auch in der Zeit ein Haus gebaut da und ich habe auch lange darum gekämpft, das deutsche Filmhaus zu nennen, weil alle wollten Wiesbadener Filmhaus. Also nein, wir müssen es größer machen. Es ist ja auch geworden und glaube auch für den deutsche Filmkultur auch ein wichtiger Ort.
Welche Geschichten können Sie uns dazu erzählen? Zu dem deutschen Filmhaus?
Ja, das war eine intensive Bauzeit und es war letztendlich, gibt eine schöne Geschichte, das war ein türkisches Unternehmen, ein Bauunternehmen, die das hergestellt haben, die Bauten gemacht haben. Und die haben das eigentlich auch sehr schön und prima gemacht. Und irgendwann war das Richtfest und dann habe ich gedacht, was mache ich da? Ich muss ja irgendwas sagen. Ich sage, für die Bauarbeiter, die kaum Deutsch sprechen, wird das keine Freude sein, wenn ich da auf Deutsch irgendwas sage. Die Firma hatte einen Polier, einen Hauptmaurermeister, der sehr gut Deutsch sprach. Und zu dem bin ich gegangen und habe gesagt, pass mal auf, wir haben ja irgendwann jetzt das Richtfest und da würde ich gerne eine Rede halten und auf Türkisch. Ich spreche aber kein Türkisch. Ich sage dir, und wir setzen uns mal hin, ein paar Stunden, ich schreibe auf, was ich gerne sagen möchte und du sprichst es mir vor und ich schreibe es mir auf, wie ich es verstanden habe. Und das haben wir dann gemacht und dann kam es dazu und dann habe ich das erste Mal in meinem Leben eine türkische Rede gehalten. Und dann bin ich dann zu den Arbeitern anschließend gegangen und sagte, na, habt ihr mich da wenigstens ein bisschen verstanden? Ja, gut, alle gut, sehr gut.
Tschocki seine, tschocki seine.
Türki, Türki. Ja, also die haben sich sehr gefreut. Und ich hatte auch meine Freude. Ja, das war eigentlich das, was von dem Bau übrig blieb. Ganz abgesehen davon, dass es natürlich auch beim Bau Querelen gab. Aber letztendlich ist das ja auch für die Stadt Wiesbaden ein wichtiger Bestandteil. Ja, und für mich immer noch die wichtigste Institution für das deutsche Filmerbe ist in Wiesbaden die Murnau-Stiftung.
Es gibt ja nun so unendlich viele Filme aus diesen Jahren, die vermutlich nicht alle restauriert werden können, digitalisiert werden können. Die Frage ist, wie soll man auswählen? Wie ist Ihre Meinung dazu? Wenn man reduzieren müsste, weil nur bestimmte Summen zur Verfügung sind, was hat dann Priorität?
Nein, ich meine, die Geschichte muss jetzt so weitergehen, dass die Murnau-Stiftung selber beschließt, dass und eine Prioritätenliste für ihre eigenen Filme aufstellt. Und dann sukzessive, weiß ich, 3 Filme im Jahr, 4 Filme im Jahr, für die Filme einen Zuschuss beantragt und dass die dann digitalisiert werden. Und das dauert natürlich, weiß ich, bei diesen Tausenden von Filmen, die da sind. Also es sind ja nicht nur alles Spielfilme, sondern es gibt ja auch Dokumentarfilme, die auch wichtig sind. Oder auch die Kurzfilme oder auch Werbung. Ja, das immer zu sehen, wie ist vor 80 Jahren, vor 100 Jahren, wie hat eine Werbung ausgesehen? Und da gibt es halt die Möglichkeit, sukzessive die Spielfilme zu restaurieren, weil eine der Auflagen ist, dass auch dieser restaurierte Film eine Auswertung erfahren muss, was ich nicht für absolut notwendig halte. Ja? Man kann ja dann diese Filme auch zeigen und das ist für mich das Wichtigste. Aber das muss bei den vielen Filmen, die es in Deutschland gibt und die gemacht werden, bei der technischen Möglichkeit, bleibt ja dann kaum noch, wenn man dann noch weiß, dass man gegen den amerikanischen Film konkurrieren muss, bleibt wenig Zeit dafür übrig, einen restaurierten Film von 1920 auch noch kommerziell ins Kino zu bringen.
Also insgesamt ist es schon ein Jahrhundertprojekt, kann man sagen, diese Langzeitsicherung.
Das ist, ja, das ist, geht, im Moment geht es um die Restaurierung. Es gibt immer noch nicht eine wirklich verlässliche Art und Weise der Langzeitarchivierung. Da streiten die Götter sich. Ich habe gerade gestern mit einem Filmtechniker darüber geredet. Da gibt es wieder eine andere Möglichkeit, aber das ist sehr, sehr kompliziert. Und funktioniert auch nicht 100%. Und die Amerikaner, gibt es einen italienischstämmigen, sehr berühmten Kameramann, der heißt Storaro, der kümmert sich gerade darum. Und der hat in Italien hat er da auch dafür Werbung gemacht. Und ich will mal rausfinden, welche Filme sind auf diese Art und Weise, die er da vorschlägt, sind dann tatsächlich auch schon restauriert bzw. Langzeit archiviert worden. Wir wissen ja, der Schwarz-Weiß-Film hält sich fast bis zu 100 Jahren, aber der Farbfilm, der verliert nach 20, 30 Jahren schon seine Intensität und die Farben. Ich habe das bei eigenen Kurzfilmen erlebt. dass ich einen Film wieder gezeigt habe und da waren kaum Farben noch vorhanden.
Herr Junkersdorf, Sie haben irgendwann angefangen, als Regisseur zu arbeiten, haben Drehbücher geschrieben und als Regisseur gearbeitet, nämlich für die Trickfilme. Das ist ja etwas ganz Besonderes. Und dass Sie auf dieses Genre dann gekommen sind, das ist ja unerwartet und es zeigt Ihre Persönlichkeit, immer was Neues anfangen.
Ja, das ist auch, Sie wissen ja, man muss im Leben zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle sein.
Sie haben dann ganz neue Erfahrungen gemacht.
Ich habe ganz neue Erfahrungen gemacht und es fing damit an, dass ich einen Freund hatte, einen Rechtsanwalt, Dr. Norbert Kückelmann, der auch Regisseur gewesen ist und auch Drehbuchautor. Und der hat mir, wenn er was geschrieben hat, hat er mir das geschickt und hat gesagt, du, ich habe dir wieder mein Buch geschickt, guck doch mal, wie findest du das? Dann habe ich das gelesen und dann kriege ich eines Tages ein Drehbuch von dem Bremer Stadtmusikanten. Ich habe das gelesen und dann habe ich ihm gesagt, du, ich habe es gelesen, ich finde es stinklangweilig. Die Figuren haben keine Entwicklung, aber ich habe dir mal ein paar Bemerkungen rangeschrieben und wie ich mir das vorstelle, ich glaube, das muss man modern machen. Diese vier Tiere sind Musiker und die haben ein schlechtes Leben und die durch Zufall treffen die sich und dann beschließen sie, nach Paris zu gehen und da Stars in der Musik zu werden. Oh ja, das hört sich gut an. Und dann habe ich ihm das auch nochmal geschickt und dann hat er gesagt, ja, weißt du, können wir es nicht zusammen schreiben? Und dann haben wir fabuliert und haben daraus ein Drehbuch gemacht. Und das war dann fertig und wir haben es gelesen und haben, hey, das ist ein richtig gutes Drehbuch geworden. Und dann sagt er, ja, aber wer macht denn das? Und das ging auch wieder ein halbes Jahr, wir machten das. Und ich habe gedacht, du nervst mich jetzt, aber okay, dann mache ich es eben alleine. Ja, das wäre ja toll, wenn du es machst. Ich habe aber keine Ahnung. Ja, die Blauäugigkeit stellt sich wieder ein. Und ich überlege das, gehe zu einem, den ich kannte, der auch in der digitalen Werbung tätig war und habe gesagt, wie finde ich denn Leute? Ja. Dann habe ich also die Softwarevertreiber hier angerufen, ob sie nicht mehr jemanden kennen. Und es war so gut wie keiner. Dann habe ich aber einen gefunden, der für die normale Animation bestand. Und den habe ich, der saß in London, den habe ich angerufen. Ich habe hier ein tolles Projekt und ich habe ja auch das mit einer amerikanischen Firma zusammen gemacht, habe mit denen geredet und die haben das gelesen, die fanden es auch toll und haben gesagt, ja, und dann habe ich denen gesagt, aber ich brauche so und so viel Geld und dann haben sie gesagt, ja gut, wenn der Film fertig ist, kriegst du es. Und ja, dann habe ich langsam Zeichner, dann habe ich gesagt, ja, ich kann nicht lange in dem anderen Büro bleiben, dann habe ich ein großes Büro hier, eine Etage gemietet. Und dann haben wir die Zeichner gefunden, dann habe ich Animateure gefunden, die Computerarbeiten konnten. Und so wurde es größer und größer und größer. Ich hatte aber meiner Frau versprochen, dass ich ab einem gewissen Alter nicht mehr so viel arbeiten werde. Und habe ihr das aber gar nicht erzählt, dass ich ein Studio aufgebaut habe. Und was nie passierte, rief die bei mir im Büro an und wollte mich sprechen. Und da hat meine Sekretärin gesagt, der ist nicht hier im Büro, der ist in der Ohmstraße. Ja, was macht der? Na, der ist im Studio, hat sie gesagt. Dann ging die in das Studio, ging die da hin und hat dann plötzlich meinen Wahnsinn da gesehen. Ja. Da saßen 140 oder 150 Leute, die da alles machten. Und dann kriegte ich einen Anruf von Herrn Dr. Rohrbach. Und er sagte, ich habe gehört, Sie machen Animation, ich kann Sie nur warnen. Die da sagen, wir nie fertig. Also ich sage, Herr Dr. Rohrbach, es ist nett, dass Sie mich warnen, aber ich bin mittendrin und das wird fertig. Der Film wurde auch fertig und ich habe den auch in der englischen Sprache gedreht mit B.B. King als dem Esel, mit Ulita Adam als Katze, mit James Ingram als dem Hund und mit Zucchero, dem Italiener, der den Hahn gesprochen hat. Und
die deutsche Fassung hat dann Mario Adorf gesprochen.
Der also Mario Esel, Adorf, ja, hat die deutsche Fassung von dem Esel gesprochen. Und mit dem hatte ich dann gesprochen und gesagt, du Mario, du weißt ja, ich habe einen Film gemacht und ich würde dir gerne, dass du eine Rolle übernimmst. Und er hat ihm ja die Geschichte erzählt, wie das ist, und dann musste er singen und so. Und dann sagte er, welche Rolle ist denn das? Also, ja, vom Esel. Also ich meinte, genau, nicht dein Ernst. Ein Esel, nö.
Wollte er lieber einen Löwen spielen?
Nein, sprechen. Er wollte, kann ich nicht den Hund. Genau. Naja, dann, der Esel ist die beste Rolle, dann hat er das auch übernommen und hat dann eine sehr gute Performance gegeben. Ja.
Und dieser Film war sehr erfolgreich.
Ja.
Er hat den Bayerischen Produzentenpreis bekommen. Sie haben ja sehr viele Preise in Ihrem Leben bekommen, für sehr viele Filme. Ist das einer Ihrer liebsten Preise, weil es so ein ganz anderes Genre war?
Ja, das ist in der Tat einer meiner liebsten Preise geworden, weil ich in der Nachbetrachtung mir darüber klar geworden bin, dass ich hier meine zweite Fälschung gemacht habe. Ja, und einfach sich in etwas reinzubegeben, wo ich hatte keine Ahnung, ich habe mir alle Disney-Bücher besorgt, ich habe Tag und Nacht Disney-Bücher gelesen, was ist das und was muss man machen. Ich meine, als Regisseur muss ich ja den Leuten auch sagen, ja, ich hatte mir dann zwar einen, der war für die Handanimation zuständig und einen, der war für die Computer zuständig, die hatte ich mir geholt, aber die gesamte Entscheidung für alles, ja, für die Produktion, für die Finanzierung und auch für das Drehbuch mit und dann für die Umsetzung, die hatte ich, ja. Und das ging auch alles gut. Da passierte keine schlechte Geschichte. Und das hat mich natürlich dann veranlasst, noch weitere Animationsfilme zu machen. Ich habe dann noch einen selber auch wieder geschrieben und inszeniert, den Till Eulenspiegel.
Also, wenn man das hört, immer wieder Neues, immer wieder Abenteuer, immer wieder gefährliche Situationen in vieler Hinsicht. Jetzt sind Sie 83 Jahre alt. Zur Ruhe setzen wollen Sie sich noch nicht. Was ist Ihr aktuelles Projekt?
Ja, ich habe geschrieben, bin nach wie vor an einem Drehbuch, ein politisches Thema, was durch die Corona-Geschichte leider ins Hintertreffen geraten ist. Und das ich höchstwahrscheinlich jetzt dann umschreiben werde und vielleicht auch versuchen, Dreiteiler draus zu machen. Da sitze ich dran, immer wenn ich Lust habe dazu, und dann, um das noch wirklich zu machen. Aber das ist leider Gottes, ich hatte auch schon Vorgespräche, wo man es machen kann und so etwas.
Sagen Sie zwei Sätze zum Inhalt, ganz kurz.
Das beschäftigt sich mit der Situation auch von Einwanderern, beschäftigt sich mit der Situation, die in Afghanistan ist oder in anderen Ländern, und beschäftigt sich auch mit der deutschen Regierung, wie man mit Dingen umgegangen ist, wie man Leute hier observiert hat, ob und wie. Und da habe ich sehr viele Details auch, die ich mir besorgt habe und weiß, also ein großes Insiderwissen da. Und der Titel des Films heißt Secrets.
Geheimnisse. Ja, für Geheimnisse interessiert sich jeder. Und wir interessieren uns dann für die Geheimnisse, die Sie uns dann im Kino zeigen werden. Eberhard Junkersdorf, vielen Dank.
Gerne.